Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8b. Im Februar kann man mancherorts Fratzen auf der Straße sehen. Bei der alemannischen Fastnacht in Freiburg habe ich als Norddeutscher bunte, fast angsteinflößende Gestalten mit Masken gesehen. Der Karneval ist in diesem Jahr vorbeigezogen, ohne Umzüge, ohne Schabernack und Narreteien auf den Straßen. Das böse Virus hat auch den Karneval verschlungen. Im Mittelalter verstand man das Treiben in der Fastnacht vom Kirchenvater Augustinus her als Staat des Teufels, als verrücktes Treiben in einer verkehrten Welt. Die Kirche duldete das Spektakel, weil man eines damit zeigen konnte: Der Staat des Teufels und seine Macht sind vergänglich. Am Aschermittwoch triumphiert der Sieg Gottes für alle sichtbar. Er setzt dem Mummenschanz ein Ende. Seit der Aufklärung hat der Teufel seinen Schrecken verloren. Immer klarer wurde, wie sehr der Glaube an Teufel und Dämonen von der Kirche missbraucht worden war. Hexenverbrennungen, die Inquisition forderten unzählige Menschenleben. Angst vor dem Höllenfeuer und vor ewiger Bestrafung belastete das Leben vieler Menschen. Die Ideale der Aufklärung versprachen Freiheit von alledem. Sie wiesen eine Hoffnung für eine Zukunft voller Licht, Fortschritt und Menschlichkeit. Im letzten Jahrhundert kehrte das Böse in zwei Weltkriegen und in dem millionenfachen Mord an Juden in der Shoah zurück in das Bewusstsein. Es erschütterte das Vertrauen in das Gute im Menschen bis ins Mark. Theodor W. Adorno hielt 1949 fest: Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Seitdem sind viele Gedichte geschrieben worden. Man singt Liebeslieder und Melodien von der Schönheit des Lebens. Seit dem Beginn der Pandemie leuchtet die Wissenschaft mit der unbestechlichen Klarheit ihrer Ideale wieder heller. Das Virus als Ausgeburt dunkler, gar teuflischer Mächte, das wird zwar von manchen lautstark vertreten, aber inzwischen ist man ja daran gewöhnt, dass nichts so bekloppt sein kann, dass nicht irgendwelche gestörten Geister es sich auf die Fahnen schreiben. Was sollen Menschen heute mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes 3, Vers 8 anfangen? Was sollen die Werke des Teufels sein? Der erste Johannesbrief sagt nicht viel über den Teufel und sein Wesen. Wie das Johannesevangelium malt er einen schroffen Gegensatz zwischen Licht und Dunkelheit. Es geht ihm um das Licht, um die Wahrheit, um die Liebe Gottes. Der Teufel erscheint hier eher wie eine blasse Erinnerung an eine landläufige Vorstellung von Gut und Böse. Der Brief setzt sie einfach voraus. Kinder, niemand soll euch in die Irre führen. Wer sich in seinem Handeln von der Gerechtigkeit leiten lässt, ist gerecht, so wie Christus gerecht ist. Wer sich dagegen auf die Sünde einlässt, kommt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Gottes Sohn ist in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Man könnte es sich leicht machen. Den Rückgriff auf den Teufel kann man als rhetorischen Trick verstehen. Das macht man noch heute mit Erfolg. Ein Gegner wird verteufelt, entmenschlicht, dämonisiert. Der erste Johannesbrief setzt sich mit Gegnern auseinander, die etwas anderes über Christus lehren, als was er für richtig hält. So ein Verdacht deutet vielleicht eher darauf hin, dass mit dem Teufel und mit dem Bösen etwas benannt wird, das mehr Realität besitzt, als uns lieb ist. Nicht im Sinne dieser mittelalterlichen Gestalt mit Boxbein, Hörnern und feuerroter Haut. Das ist nur eine alberne Verharmlosung. Das Böse ist eine schwer greifbare Kraft. Sie ist da, selbst wenn man es nicht möchte. Denker im Mittelalter konnten diese Erfahrung an Stellen beschreiben, an denen wir sie heute nicht erwarten. Erleben kann man es heute noch, wie schon die allerersten Mönche, die Gott in der Einsamkeit suchten und fasteten, erfahren haben. Johannes Tauler etwa beschreibt, wie man eine merkwürdige und bedrängende Erfahrung macht im Glauben an Gott. Auf eine erste Phase mit Glücksgefühlen und Begeisterung folgt oft eine schwere Zeit voller Versuchungen. Er schreibt, gleich wie der Hirsch von den Hunden gejagt wird, wird der anfangende Mensch von den Versuchungen gejagt. Zuerst, wenn er sich abwendet von der Welt und besonders von seinen starken, großen, groben Fehlern, wird der Mensch gejagt. Diese Gefühle sind angefüllt mit Zweifeln an Gott und mit Selbstzweifeln. Sie sind voller negativer Energie und brennendem Verlangen. Der Apostel Paulus beschreibt in Römer 7, wie gespalten wir Menschen sind. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich, denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Diese irrationalen und zerstörerischen Kräfte sind da, auch wenn wir sie verdrängen. Anders als die gehörnte Kasperle-Figur ist der Teufel nach den Beschreibungen in der Bibel. Der Teufel trägt nicht ein Gesicht. Er ist vor allem ein Lügner und Täuscher, ein Meister der Verstellung. Das Böse lässt sich nicht festlegen. Es ist schillernd. Es kann seine Erscheinungsweise anpassen, zugeschnitten auf jeden Menschen, so wie man selbstempfänglich und ansprechbar ist. Ernst Bloch hat es einmal so auf den Punkt gebracht. Solange das Böse auf dem Weg ist, gibt es sich selbst als so harmlos, wie die Aufklärung es ansah. Das Böse setzt Freiheit voraus, die Möglichkeit, sich für etwas zu entscheiden. Das Böse wohnt im Missbrauch der Kräfte und Merkmale, die den Menschen vom Tier unterscheiden. Wird dies Geist oder Geistfähigkeit genannt, so wohnt das Böse im Geist, nicht im Körper. Das Böse ist die Hybris. So hat ein Theologe unserer Tage es gesagt. Das Böse, das Wirken des Teufels, begegnet an einer Stelle in jedem Gottesdienst, auch wenn es die wenigsten bewusst wahrnehmen. Es erklingt in einer menschlichen Weise, als Bitte, gerichtet an Gott. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wir Menschen sind zum Bösen fähig. Indem wir uns an Gott mit dieser Bitte wenden, werden wir bewahrt vor der Hybris, uns über uns selbst zu erheben. Der Wochenspruch aus 1. Johannes 3 erinnert uns zu Beginn der Passionszeit, worum es in dieser Zeit geht. Bei dem Weg Jesu ans Kreuz und in seiner Auferweckung vom Tod geht es um etwas Grundsätzliches. Wer und was hat die Macht über uns? Wer hat das Sagen über diese Welt? Da kämpft jemand auf Leben und Tod um uns, damit wir Menschen die gute Schöpfung Gottes nicht in Dunkelheit fallen. Johannes Calvin betont zu unserer Stelle aus 1. Johannes 3, dass es bei dem Bösen nicht nur um einen Gedanken geht, sondern um eine Wirklichkeit. Was die Schrift von den Teufeln lehrt, hat alles den Zweck, dass wir auf der Hut sein sollen gegen ihre Tücke und Nachstellungen und uns mit solchen Waffen rüsten, die stark und fest genug sind, ihnen als den gefährlichsten Feinden Widerstand zu leisten. Nach den Worten des ersten Johannesbriefes ist eigentlich nur eines wichtig, um auf der Hut und gewappnet zu sein. Also Kinder, bleibt mit Gott verbunden, dann können wir voller Zuversicht sein, wenn er erscheint. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes. Und wir sind es tatsächlich. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, wie groß seine Liebe zu uns ist. Halte dich frei von Hass, denn Hass ist immer böse. Sieh die Menschen an, wie ein Kind Gottes es tut. Denn das bist du. Zugewandt, mit einem liebenden Blick für das Menschliche. So schaut ein Kind Gottes. Die falschen Lehrer, gegen die sich der erste Johannesbrief richtet, behaupten, dass Jesus kein richtiger Mensch war. Er war es angeblich nur zum Schein, denn er war von göttlicher Natur. Das Leben in dieser Welt ist nicht rein wie die göttliche Natur. Es ist getrieben von vielen Motiven, oftmals schmutzigen, irrationalen Kräften. Menschen haben in der Geschichte oft versucht, Ideen, Ideale und ihre Weltsicht rein und sauber zu halten. Darin liegt auch die Gefahr jedes religiösen Glaubens. Man schafft sich leicht ein schönes und kuscheliges, weltanschauliches Zuhause, das die dreckigen und blutigen Seiten des Daseins ausklammert. Nach dieser Woche, in der in Hanau an die schrecklichen, rassistischen Morde vor einem Jahr gedacht wurde und an die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, den Opfern gerecht zu werden und der Wurzel des Hasses in Behörden, bei Beamten und den Institutionen beizukommen, da werden wir wieder einmal daran erinnert, dass diese Ausblendung nicht funktioniert. Jesus ist wirklich Mensch geworden, mit Haut und Haar, mit Geist und Verstand, mit menschlicher Freiheit und Gefährdung. Aber er hat der Versuchung widerstanden. Er hat dem Hass widerstanden, um uns im Herzen, im Geist und in der Seele vom Bösen zu erlösen. Wir müssen nicht scheitern. Wir sind keine hoffnungslosen Wesen, die nichts anderes können als zerstören. Das Zusammenleben, die Gerechtigkeit, den Planeten oder was uns sonst an Schreckensbildern heimsucht. Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist der Horizont seiner Passion. Es ist die Perspektive für ein Leben in seiner Nachfolge. In seinem Namen lohnt es sich zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In seinem Namen ist es verheißungsvoll, einander zu lieben, wie Christus es uns gezeigt hat. Wer ihm folgt, lebt in seiner Gegenwart, und Christus ist in ihm gegenwärtig. In den Worten des ersten Johannesbriefes: An dem Geist, den er uns gegeben hat, erkennen wir, er ist in uns gegenwärtig. Bleibt bewahrt. Amen.